Energietage 365. Der Podcast zur Energiewende und Klimaschutz.
Herzlich willkommen zu einer weiteren gemeinsamen Folge des Energietage und des Energate Podcasts zu den Berliner Energietagen 2026. Mein Name ist Christian Seelos und ich freue mich, dass in dieser Folge Ursula Heinen-Esser bei uns ist. Herzlich willkommen, Frau Heinen-Esser.
Guten Tag, schön, dass ich dabei sein kann.
Frau Heinen-Esser, Sie sind jetzt seit einem halben Jahr Präsidentin des BEE. Wenn wir mal so allgemein einsteigen, wie beurteilen Sie den Stand der erneuerbaren Energien und die Rolle der erneuerbaren Energien denn zum aktuellen Zeitpunkt?
Also Stand und Rolle der erneuerbaren Energien sind eigentlich sehr stark. Wir sind bei fast 60% Anteil an der Stromerzeugung. Das heißt, die Erneuerbaren sind wirklich systemsetzend. Und das ist eine herausragende Leistung, die sich entwickelt hat in den vergangenen Jahren. Aber heute stehen wir echt an einem Scheideweg. Das heißt, in welche Richtung geht's? Geht es weiter mit dem Ausbau der Erneuerbaren oder aber wird der Ausbau abgebremst? Und zurzeit diskutieren wir eine ganze Reihe Gesetze, die aus dem Wirtschaftsministerium kommen. Und wenn man sich die Gesamtschau ansieht, wird es schwierig für die Erneuerbaren.
Die Bundesregierung ist exakt seit einem Jahr jetzt im Amt und sie hat sich gerade auch im Bereich der Energiepolitik einige Ziele gesetzt. Eines ist, die erneuerbaren Energien stärker an den Markt heranzuführen. Das ist nicht wirklich neu. Das haben andere Bundesregierungen sich auch schon zum Ziel gesetzt. Ein weiteres Ziel ist, den Ausbau der Stromnetze und der erneuerbaren Energien besser zu synchronisieren. Vor dem Hintergrund, dass die Erneuerbaren stark zulegen, wie Sie es auch gerade gesagt haben. Teilweise geht es zwar auch wellenförmig, aber tendenziell haben wir einen starken und kontinuierlichen Ausbau der erneuerbaren Energien. Die Stromnetze kommen aber nicht so richtig hinterher. Was heißt das für Ihre Branche?
Na gut, es ist tatsächlich so, dass die Netze nicht mitgewachsen sind. Die haben nicht Mitstand gehalten mit dem Ausbau der Erneuerbaren. Und jetzt muss man im Netzausbau sehr stark investieren, beziehungsweise einiges unternehmen, damit die Netze auch tatsächlich Schritt halten können. Wir diskutieren ja ein Netzpaket der Bundesregierung. Wir diskutieren darüber hinaus den sogenannten Agnes-Prozess der Bundesnetzagentur. Beide haben ja zum Ziel eigentlich, die Systeme effizienter zu machen, für mehr Synchronisierung zu sorgen. Aber zumindest mal das, was jetzt aus dem Wirtschaftsministerium herausgekommen ist, ist geeignet, den Ausbau der Erneuerbaren abzubremsen und damit einen wesentlichen Meilenstein zu verlieren.
Auch da mal in die Details reingehen. Der Vorwurf und die Sorge, dass die neuen energiepolitischen Weichenstellungen den erneuerbaren Ausbau ausbremsen könnten, den haben wir in den letzten Wochen und Monaten vermehrt gehört. Woran machen Sie das jetzt konkret fest?
Also, erstmal ist die Gesamtschau der Gesetze nicht geeignet, den Ausbau weiter zu befördern. Aber wenn wir uns zum Beispiel konkret das Thema Netze anschauen, die Bundeswirtschaftsministerin möchte gerne den sogenannten Redispatch-Vorbehalt einführen. Das heißt, das entschädigungslose Abregeln von Energie, von Anlagen in sogenannten kapazitätslimitierten Gebieten. Was bedeutet das? Heute erhalten natürlich diejenigen, die Energie erzeugen, eine Entschädigung, auch dann, wenn sie abgeregelt werden. Künftig soll diese Entschädigung entfallen. Und damit rechnen sich Investitionen nicht mehr. Denn diese Entschädigung soll über einen Zeitraum von 10 Jahren entfallen. Jetzt stellen wir uns mal vor, ein Investor möchte einen Windpark bauen. Er ist in einem sogenannten kapazitätslimitierten Gebiet, aber mit guten Windbedingungen beispielsweise. Er kann die Investition durchrechnen, aber er weiß nicht, wann und wie oft er abgeregelt wird. Das heißt, für wie lange er kein Geld bekommt. Und wenn man überhaupt keine Idee hat, wie sich das entwickelt, geht man auch nicht in eine solche Investition hinein. Denn das ist ja kein Peanuts, was an Geld investiert wird, sondern das sind wirklich große Summen. Und deshalb glauben wir, dass entsprechend weniger investiert wird. Es gibt Studien, NRWs beispielsweise, die von 43 Milliarden Euro fehlenden Investitionen tatsächlich ausgehen.
Das ist eine große Zahl. Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche begründet diesen Vorschlag des Redispatch-Vorbehalts ja durchaus auch mit den hohen Redispatch-Kosten. Sie nennt dann die Zahl von 3 Milliarden Euro pro Jahr. Stimmt die Zahl aus Ihrer Sicht denn eigentlich so, was die erneuerbaren Energien betrifft?
Also die Zahl ist eigentlich eine echte Frechheit, um das mal zu sagen. Von den 3 Milliarden Euro entfallen an echten Abregelungskosten 460 Millionen auf die erneuerbaren Energien. Der Rest entfällt auf die Bereithaltung von Kraftwerken beziehungsweise die Abregelung von Kraftwerken. Also von daher kann man von fossilen Kraftwerken, von daher kann man, glaube ich, nicht von 3 Milliarden Euro für die Erneuerbaren sprechen, sondern da sollte auch das Wirtschaftsministerium mit den korrekten Zahlen arbeiten.
Sie haben ja gerade ausgeführt, dass der Redispatch-Vorbehalt im Prinzip ja auch zu einer 10-jährigen Festschreibung des Status quo führen würde. Und das ist natürlich eine Regel, die aus Sicht der erneuerbaren Branche, so wie Sie argumentieren, jetzt alles andere als ausgewogen daherkommt. Wie könnte denn ein Alternativvorschlag sein? Denn nachvollziehbar ist ja vielleicht durchaus schon auch, dass man sagt, dort, wo wir jetzt schon große Netzengpässe haben, wo wir den Ökostrom gar nicht mehr abtransportieren können, in ungebremster Manier weiterhin erneuerbare Energien reinzubauen, kann ja vielleicht auch nicht ganz das Ziel sein.
Natürlich nicht. Wir erkennen ja selbstverständlich auch die Problemstellung an. Also das ist völlig klar. Aber wir müssen das Problem lösen, ohne die Erneuerbaren über Gebühr zu belasten. Und da gibt es eine Reihe von Vorschlägen. Es gibt kleinere Vorschläge, sage ich mal, die dahingehen, zum Beispiel tatsächlich abzuregeln am Netzverknüpfungspunkt, nicht an der Anlage, wie das zurzeit ist. Und zwischen Anlage und Netzverknüpfungspunkt beispielsweise die Möglichkeit für den Bau von Speichern, Elektrolyseure etc. tatsächlich zu geben, sodass die Energie erstmal woanders hinfließen kann, aber eben nicht abgeregelt werden kann. Das wäre eine relativ einfache Möglichkeit, um Entlastung auch für die Netze zu schaffen. Dann natürlich ein Riesenthema ist die Digitalisierung. Was wir nicht verstehen, ist, dass die Bundesregierung nicht oder die Wirtschaftsministerin nicht quasi ein Digitalisierungspaket dem Netzpaket vorangestellt hat. Das heißt, ein Großteil unserer Probleme liegt ja in der fehlenden Digitalisierung. Manche Netze werden wirklich analog im Blindflug gefahren. Und auch hier müsste es zu einer echten Offensive kommen. Dann können Sie auch wesentlich besser lokal steuern. Und dann haben Sie sowohl im Agnes-Prozess als auch jetzt im Netzpaket könnten Sie diskutieren, flexible Baukostenzuschüsse zu verlangen. Also hier auch ein Instrument der lokalen Steuerung zu implementieren. Und dann gibt es ja weitere Vorschläge, beispielsweise von BET oder ein Vorschlag, den jüngst EWE und ENBW gemacht haben, auch zur lokalen Steuerung. Die müssen wir uns nochmal ganz genau angucken, wie sie tatsächlich auf die Errichtung neuer Anlagen wirken. Aber wie gesagt, es liegen verschiedene Optionen auf dem Tisch. Und da sage ich Ihnen, Herr Seeg, die sind alle besser als das, was aus dem Wirtschaftsministerium rausgekommen ist.
Sie haben ja im Rahmen der Berliner Energietage an einer Veranstaltung teilgenommen, zusammen mit Christian Schmidt, dem Leiter der Stromabteilung des Bundeswirtschaftsministeriums. Gab es denn Anzeichen, dass das Bundeswirtschaftsministerium bereit ist, die eine oder andere Regel auch nochmal anzupassen?
Ich würde sagen, die Zeichen waren widersprüchlicher Natur, aber ich habe mich erstmal gefreut, ihn kennenzulernen. Bislang war das Wirtschaftsministerium ja ein wenig zugeknöpfter, wenn es darum ging, Veranstaltungen zu besuchen, die von Erneuerbaren ausgerichtet wurden. Und deshalb fand ich das schon mal ein positives Zeichen. Genauso wie er mehrfach in der Veranstaltung auch betont hat, dass er zu Gesprächen zur Verfügung steht, zum Austausch zur Verfügung steht. also sehr positiv. Nicht ganz so positiv, also eher negativ sogar, ist, dass er wirklich an dem Redispatch-Vorbehalt festhält. Also was er nicht nachvollzieht, kann, will, wie man das auch immer bezeichnen mag, ist, dass es wirklich ein echtes Investitionshemmnis ist. Und ich glaube oder habe den Verdacht, dass das Ziel ist, tatsächlich den Bau neuer Anlagen in den kapazitätslimitierten Gebieten zu verhindern. Wozu führt das aber? Wir haben eine Karte erstellt, mithilfe der Daten der Verteilnetzbetreiber, in denen man sehen kann, auch über mehrere Jahre hinweg sehen kann, wie sich die limitierten Gebiete entwickelt haben. Gebiete, die im vergangenen Jahr noch unter 3% waren, 3% ist ja die Schwelle, um die es geht, sind im letzten Jahr bei 3% gewesen. Und so können Sie sehen, dass die Zahl der limitierten Gebiete immer weiter zuwächst. Und das kann bedeutet dann eben, dass keine neuen Anlagen gebaut werden. Und diese Transmission hat Herr Schmidt noch nicht nachvollzogen. Und da hoffe ich, dass wir vielleicht doch noch ein paar Gesprächsmöglichkeiten haben. Verbändeanhörung steht ja auch noch aus zum Netzpaket, um unsere Positionierung deutlich zu machen.
Gesprächsbedarf gibt es in diesem Jahr auch noch zu einem anderen großen Thema, denn auch eine Reform des Erneuerbaren Energiengesetzes steht an, eine große Reform. Die Vorschläge dazu sind mittlerweile bekannt und es gibt auch da einen großen Aufschrei aus der erneuerbaren Branche, denn kleine Solaranlagen sollen künftig nicht mehr gefördert werden, sondern am Markt teilnehmen. Wie stehen Sie dazu?
Ja gut, das ist ja quasi schon eine rhetorische Frage, die Sie hier stellen. Also wir lehnen diese Streichung der Vergütung bei Auftrag-PV-Anlagen natürlich ab, aus dem einfachen Grund, weil sie länger brauchen, um sich zu amortisieren. Das ist der erste Punkt. Und das ist dann schon entscheidend, ob jemand 50 oder 60 Jahre alt ist, sich eine PV-Anlage noch auf sein Haus setzen möchte. Der guckt sich schon sehr genau an, wann die Anlage tatsächlich, ich sag mal in Anführungsstrichen, abbezahlt ist, beziehungsweise sich rechnet. Zum Zweiten ist Aufdach-PV ein echter Einstieg in die Welt der Erneuerbaren. Die Initiative Klimaneutrales Deutschland hat mal eine Umfrage zusammen mit dem Institut für Demoskopie Allensbach gemacht, nach der auf die PV-Investition meistens die Wallbox, das E-Auto, die Wärmepumpe, der Speicher etc. folgt. Das alles sollten wir politisch unterstützen. Denn wenn es zu einer stärkeren CO2-Bepreisung kommt, auch im Rahmen des ETS2, dann werden diejenigen, die nicht so elektrifiziert sind zu Hause, werden ganz übel das Nachsehen haben und sehr viel bezahlen müssen. Und dann sehe ich schon von meinem geistigen Auge die Diskussion in der Politik, der Aufschrei um Verschiebung, um Förderung etc. pp. Alles, was man jetzt einfacher und für kleines Geld haben könnte. Aber problematisch, Herr Seelos, ist im EEG auch die Direktvermarktungspflicht für kleine Anlagen. Jetzt stellen Sie sich mal den normalen Eigenheimbesitzer oder ich stelle mir mich vor, sagen wir mal, die jetzt ihren Strom selber vermarkten muss. Ich habe doch überhaupt nicht die digitalen Voraussetzungen dazu, das zu machen. Und deshalb gilt auch im EEG, warum macht man nicht ein Digitalisierungspaket vorneweg? Warum schafft man das nicht? Ich meine, wir haben jetzt ein Digitalisierungsministerium. Da kann man doch mal sich anschauen, was brauchen wir im Energiebereich an dringend notwendiger Digitalisierung? Wie bringen wir das voran? Dass wir im Smart Meter Rollout so grottenschlecht sind, liegt ja nicht daran, dass die, das muss ich jetzt mal ehrlich sagen, dass diejenigen, die die Smart Meter installieren, so blöd und so langsam sind, sondern dass wir es geschafft haben, diesen relativ einfachen Vorgang mit Bürokratie, Datenschutz etc. so zu überladen, dass es nicht funktioniert. Aber wenn die Voraussetzung nicht geschaffen ist, kann die Direktvermarktung im EEG auch nicht geschaffen werden.
Das ist ein interessanter Punkt, den Sie ansprechen, denn tatsächlich ist ja jetzt die Idee, dass kleinere Solaranlagen eben in diese Direktvermarktung gehen sollten. Dafür müssten sie steuerbar sein, dafür brauchen sie digitale Infrastruktur. Aber wir haben bisher ein Rollout-Szenario, dass nur Anlagen ab 7 kW überhaupt da mitdenkt und mit einbezieht. Das heißt also, die Regierung müsse eben tatsächlich eigentlich ja erstmal diesen Schritt gehen, den Bereich, den man jetzt mit in die Direktvermarktung schicken will, auch mit digitaler Infrastruktur auszustatten, was bisher quasi gar nicht der Fall ist, so wie Sie sagen.
Genau, genau. Das ist das Thema. Die digitale Infrastruktur, es ist gut gesagt, fehlt.
Gibt es denn überhaupt Anbieter aus Ihrer Sicht, die diese Rolle jetzt übernehmen würden? Also angenommen, die digitale Infrastruktur wäre auch da, die sollen ja ausgestattet werden.
Da bin ich mir wiederum sicher, dass es sich Anbieter auftun werden, die sagen, ist ja vielleicht eine Marktnische. Aber bekommt das dann wirklich den Eigenheimbesitzern gut? Das ist ja, sind ja die nächsten Fragen. Also ich halte diese Direktvermarktungspflicht für komplett unausgegoren, wie sie jetzt in dem, ist ja nur ein Leak im Moment, ne? Wie sie in dem EEG-Leak beschrieben ist. Und ich bin jetzt mal gespannt auf die echte Ausgestaltungsmöglichkeit, wie sie in die Verbändeanhörung gehen wird.
Das müssen wir tatsächlich eben noch abwarten. Die Eckpunkte sind durch den Leak jetzt bekannt geworden und die Diskussion hat sich vor allem auf das Segment der kleinen Solaranlagen jetzt auch fokussiert. Bei allem, was Sie da bisher schon rauslesen konnten aus den Plänen zum EEG, ist da denn auch Positives aus Sicht der erneuerbaren Branche enthalten?
Also positiv ist auf jeden Fall, dass wir die Differenzverträge bekommen werden, die CFDs. Das ist sicherlich etwas, was wir gut finden. Wir finden auch gut, dass es produktionsabhängige Differenzverträge sein sollen. Also CFDs, denn bei Produktionsunabhängigen, die nur mit Referenzwerten arbeiten, gibt es zu große Ungenauigkeiten. Da ist aber jetzt wieder der Nachteil, wir hätten uns keine feste Linie gewünscht, also einen festen Preis, sondern einen Korridor, in dem sich das bewegt. Aber das wird man sicherlich noch im Rahmen der Anhörung diskutieren.
Ein Stück weiter als die EEG-Reform, die ja bisher sozusagen noch gar nicht in offiziellen Papieren vorliegt, ist die Umstellung und die Neuerung beim Gebäudeenergiegesetz, das jetzt Gebäudemodernisierungsgesetz heißen soll. Dort soll ja künftig Biomethan eine deutlich größere und stärkere Rolle einnehmen. Wir kennen jetzt auch die Zahlen, wie diese sogenannte Biomethan-Treppe, also die Nutzung von Biomethan in Gasheizungen dann aussehen soll, wie der Hochlauf ausgestaltet werden wird. Heute ist Biomethan ja noch ein Nischenmarkt, muss man eigentlich sagen. Kann Biomethan die Erwartungen, die jetzt auf einmal und relativ doch plötzlich an den Energieträger gestellt werden, überhaupt erfüllen?
Naja, unsere Fachverbände sagen ja, auf jeden Fall. Es gibt umfangreiche Potenzialanalysen, Potenzialstudien, dass das auf jeden Fall machbar ist. Man wird sich nur mal anschauen müssen, welche Rolle soll, das haben wir im Übrigen gestern auch auf den Energietagen diskutiert, welche Rolle soll Biogas denn eigentlich jetzt insgesamt spielen? Soll es im Strombereich als steuerbare Energie zur Verfügung stehen? Soll es, wie jetzt im Gebäudemodernisierungsgesetz vorgesehen, soll es im Wärmebereich sein? Welche Rolle soll es denn tatsächlich sein? Oder soll es sich aufsplitten? Und da komme ich zu einem Thema, was mir so ganz missfällt an den Gesetzen. Es liegt dahinter kein energiepolitisches Leitbild. Also es gibt keine zentrale Idee, wo will die Bundesregierung denn in der Energiepolitik hin? Klar, wir reden über Versorgungssicherheit, Resilienz, wir reden über Bezahlbarkeit, Wettbewerbsfähigkeit, Nachhaltigkeit, Klimaschutz, all das. Aber wie das erfüllt werden soll, das ist überhaupt nicht unterlegt. Und deshalb ist es eben an dem Fall von Biogas und Gebäudemodernisierungsgesetz macht das so deutlich, dass schon zwei Abteilungen in einem Ministerium auf dieselbe Erzeugung zugreifen, aber sich nicht untereinander verständigen, wie das denn jetzt aufgeteilt werden soll, wenn Sie verstehen, was ich meine.
Wir haben einerseits die Stromabteilung und für den Stromsektor, wo es auch im EEG ja zusätzliche Ziele gibt, den Biogasanteil auszubauen. Wir haben im Gebäudemodernisierungsgesetz jetzt auf einmal eine Tür, die aufgeht und man kann eher sagen, ein Tor für Biomethan, das da aufgeht. Gleichzeitig ja auch noch im Kraftstoffmarkt mit Neuerungen bei der sogenannten TAG-Quote auch nochmal ein Faktor, der dort die Nachfrage weiter ausbauen könnte. Ist ja erstmal für die Betreiber von Biogasanlagen und potenziellen künftigen Herstellern von Biomethan eine gute Nachricht. Aber wenn man auf den Markt blickt, kann man natürlich Fragezeichen aufwerfen, was das mit den Preisen dann auch künftig macht.
Ja, aber wir müssen tatsächlich schauen, wer welche Rolle spielt, wer wohin kommt, wer was erfüllen kann. Wie sich die Preisentwicklung zeigt, werden wir sehen. Es ist ja jetzt ein bisschen technologieoffener, auch die Biotreppe ist ja nicht nur Biogas oder Bioöl oder so, sondern es sind ja jetzt auch andere Möglichkeiten noch im Gesetz geschaffen. Das muss man sich jetzt wirklich in der praktischen Ausgestaltung angucken. Was mich natürlich noch viel mehr beschwert, ist, dass das Ganze im Jahr 2040, glaube ich, einfach abreißt. Also es gibt keinen Gedanken über 2040 hinaus und 2045 ist eigentlich das Zieljahr des alten, jedenfalls auch Gebäudeenergiegesetzes. Also auch hier ist meines Erachtens nicht sehr sauber gearbeitet worden.
Biotreppe endet bei 60%, dann bleiben noch 5 Jahre zum eigentlichen Ziel der vollständigen Klimaneutralität. Das ist genau. Immer noch das Ziel der Bundesregierung, so ist es auch im Koalitionsvertrag formuliert, aber wir sehen doch gewisse Absetzungsbewegungen. Glauben Sie, dass an diesem Ziel noch gerüttelt wird?
Geht ja nicht. Also das glaube ich nicht, dass am Ziel gerüttelt wird. Ich befürchte eher, dass man im Jahr 2040 mit leeren Taschen dasteht und sagt, oh, wir haben es noch nicht geschafft. Und oh, es sind doch nochmal im Jahr 2030 so viele auf Öl- und Gasheizungen umgestiegen. Da haben wir gar nicht mit gerechnet. Das werden die praktischen Probleme sein. Und das ärgert mich auch so sehr. Erstmal, dass Leute nochmal in Öl und Gas gehen, gegebenenfalls mit hohen Kosten am Ende des Tages, wobei ich schon froh bin, dass man jetzt diese Biogas- oder Biotreppen und sowas auch konsequent einführen will. Aber das andere ist, dass die Rechnung nicht bis zum Jahr 2045 trägt. Und das halte ich auch wirklich für einen Webfehler, Herr Seelos, des Gesetzes.
Dann sage ich vielen lieben Dank, Frau Heinen-Esser, für Ihre Zeit und für das Gespräch, auch für die klaren Worte und die deutlichen Einschätzungen zu den aktuellen Gesetzgebungen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie bei uns im Podcast waren, im gemeinsamen Podcast der Energietage und von Energate. Die weiteren Folgen, die wir anlässlich der Berliner Energietage in diesem Jahr gemeinsam aufgezeichnet haben, die verlinken wir Ihnen in den Shownotes. Teile davon habe ich auch zusammen mit Jürgen Pöschk, dem Veranstalter der Berliner Energietage, aufgenommen. Also hören Sie gerne auch in diese Folgen rein. Und zum Schluss nochmal vielen Dank, Frau Heinen-Esser.
Herzlichen Dank.
Energietage 365. Der Podcast zur Energiewende und Klimaschutz.